Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der als Journalist seit vielen Jahren aus Berlin über den Berliner Politikbetrieb berichtet, inzwischen als stellvertretender Chefredakteur der Tageszeitung Die Welt. Guten Morgen und herzlich willkommen, Robin Alexander.
Guten Morgen, danke schön für die Einladung.
Was war die größte Überraschung des vergangenen Wochenendes für Sie?
Na, raten Sie mal.
Das neue Duo?
Ja, klar.
Hätten Sie damit gerechnet?
Ach, ich habe mich vorher immer bei Prognosen darauf zurückgezogen, wenn die normalen Gesetze der Politik noch gelten würden, dann müsste Scholz gewinnen. Aber wissen wir, ob sie noch gelten? Und jetzt wissen wir, sie gelten nicht mehr.
Ja, beide, Norbert Walter-Borjan und Saskia Esken, waren gestern zu Gast bei Anne Will. Haben Sie die Talkshow gesehen?
Ja, habe ich geguckt.
Ihr Eindruck von den beiden?
Na, das war eigentlich der Eindruck, den man schon vorher hatte, dass Borjans ein bisschen mehr Plan hat und Frau Esken, glaube ich, in solchen Situationen noch stark unter Druck gerät. Das hat man gesehen, sie hat gestern bei Anne Will plötzlich das Wort Nachtragshaushalt in den Mund genommen und da haben im politischen Berlin bei allen irgendwie die roten Laternen im Kopf geleuchtet. Ja. Jetzt weiß man gar nicht, ob sie das wirklich sagen wollte oder ob sie da auf Abwege gekommen ist. Letzte Woche bei Markus Lanz hat sie Olaf Scholz abgesprochen, ein aufrechter Sozialdemokrat zu sein. Das musste sie einen Tag später einsammeln. Dann hat sie in einer Sendung von Phoenix gesagt, wenn die CDU den Koalitionsvertrag nicht neu verhandelt, dann würde sie dem Parteitag empfehlen, aus der GroKo auszusteigen. Auch davon will sie wieder runter. Also sie scheint diesen Drucksituationen dieser Talkshows vielleicht noch nicht ganz gewachsen zu sein. Und das müsste sie, glaube ich, ziemlich schnell lernen, sonst kriegt sie Probleme.
In Beschäftigung nicht nur mit der Person von Frau Esken, sondern auch mit der Person von Walter Borjan. Was qualifiziert aus Ihrer Sicht die beiden für ein Amt, das beispielsweise mal ein gewisser Willy Brandt innehatte?
Ja, nun darf man nicht ungerecht werden und so von oben herab sagen, die haben alle gar keine Erfahrung. Also Walter Borjans hat Erfahrung. Der war lange Finanzminister in Nordrhein-Westfalen und das ist natürlich kein kleines Amt. Ne? Also das ist zum Beispiel sicherlich mehr Erfahrung, als sie ein Robert Habeck hatte, der nur Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein war. Die Frage war jetzt, wie hat Herr Borjans dieses Amt versehen? Und da könnte man interessante Dinge erzählen. Aber dass er Erfahrung hat, trifft auf ihn in jedem Fall zu.
Auf Frau Esken auch?
Nein, auf Frau Esken selbstverständlich weniger. Frau Esken war die stellvertretende Fraktionssprecherin der SPD. Sie ist jetzt im Bundestag. Sie kommt ja hier aus ihrem Sprengel, aus Baden-Württemberg, aus Calw. Da hat er allerdings einfach verheerende Direktwahlergebnisse bekommen. Also sie ist sicherlich keine erfahrene Parlamentarierin. Aber sie hat Berufserfahrung und sie hat Berufserfahrung in nicht akademischen Bereichen. Und wir wollen doch immer, dass Leute ins Parlament kommen, die nicht nur Juristen sind. Jetzt haben wir eine, da können wir nicht darüber schimpfen.
Malu Dreyer haben wir vorhin in den Nachrichten gehört mit ihrer Aussage, sie wünsche sich für die SPD eine besonnene GroKo-Debatte. Können Sie mir und uns erklären, was diese Formulierung bedeutet?
Diese Formulierung drückt die Angst von Frau Dreyer aus, dass das Gegenteil passiert. Sie hat erkennbar Angst, dass diese Debatte nicht besonnen geführt wird. Und das entscheidet sich in diesen Tagen. Die SPD muss jetzt in den Führungsgremien entscheiden, welcher Leitantrag an dem Parteitag am Wochenende verabschiedet wird. Denn wenn in diesem Leitantrag steht, wir wollen runter von der schwarzen Null, dann führt für die Union kein Weg dahin. Dann ist die GroKo zu Ende. Wenn man für diesen Leitantrag weichere Formulierungen findet, könnte eine Brücke gebaut werden, dass es doch weitergeht. Die Frage ist nur, was wollen die überhaupt?
Wir haben über die SPD gesprochen. Wie viel Zeit ihrer Arbeit nimmt die SPD ein?
Im Moment ein bisschen mehr. Wobei mein persönlicher Schwerpunkt waren lange die Unionsparteien. Also ich habe das Kanzleramt beobachtet, ich habe Frau Merkel beobachtet. Deshalb habe ich die SPD nicht so scharf im Blick gehabt. Aber im Moment ist sie natürlich im Zentrum unseres Interesses.
Ja. Wie schätzen Sie es ein? Es hat ja diese Selbstbeschäftigung der Partei gegeben mit sich selbst und die etwas ausführliche Suche nach neuen Vorsitzenden, nach einem neuen Vorsitzenden-Duo. Denken Sie, in der Bevölkerung kommt sowas an oder in der Bevölkerung wird sowas eher kritisch gesehen?
Ich würde das konkret sagen. Also wie hat das diesmal funktioniert? Und ich glaube, das war eine echte Katastrophe.
Weil?
Also einmal ist die Partei pleite. Die haben wirklich kein Geld mehr, weil das ist natürlich wahnsinnig teuer, immer diese Befragungen zu machen und anschließend die Parteitage. Die hatten schon vorher kein Geld. Und zweitens hat das doch der Bevölkerung nicht gezeigt, hier ist Aufbruch, hier kann man mitmachen, sondern das hat der Bevölkerung gezeigt, da sind Leute, die irgendwie im Selbstgespräch vertieft sind und dabei wollen wir nicht stören. Weil überlegen Sie mal, ist Ihnen ein Satz von diesen vielen Kandidaten in Erinnerung? Der Sinn von so einer Wahlkampagne wäre doch gewesen, etwas zu sagen, was viele Menschen erreicht. Das hat aber nicht geklappt. Und die Leute, die jetzt aus diesem Prozess herausgekommen sind, Herr Borjans und Frau Esken, lösen doch auch in der Bevölkerung Befremden aus. Also die Bevölkerung sagt doch nicht, hurra, die sind jetzt da. Die Bevölkerung sagt, wer ist das denn? Die sehen ja seltsam aus. Mhm. So, und das sind alles keine guten Ideen, um eine Partei in der Bevölkerung populär zu machen. Und Parteien müssen in der Bevölkerung populär sein, weil am Ende wählen sie die Bürger oder nicht und nicht die Jusos.
Auf der anderen Seite kann man sagen, die SPD hat ja versucht und hat es ja auch geschafft, in dieser Koalition bestimmte Sachthemen durchzubringen, bestimmte Entscheidungen auch im Sinne ihrer Klientel. Das hat nichts genutzt und das hat zumindest, was die Umfragen angeht, keine Pluspunkte gebracht. Also, Schlussfolgerung, versucht man das über die Personen.
Ja, da würde ich jetzt erstmal fragen, was heißt denn, hat nicht genutzt? Wenn man jetzt zum Beispiel der Meinung ist, eine Grundrente ist eine gute Idee, wie sie die SPD vorgeschlagen hat. Ich bin gar nicht der Meinung, aber nehmen wir mal an, man ist dieser Meinung, weil man glaubt, man muss bestimmten Menschen, die im Alter nicht so viel haben, diesen Bonus geben. Und dann setzt man den durch. Dann ist das doch der Nutzen. Mhm. So, und ob man dann in den Umfragen davor profitiert oder nicht, ist doch die sekundäre Frage. Also man könnte doch sagen, die SPD war sehr erfolgreich, ihre Politik umzusetzen und weniger erfolgreich, diese Erfolge zu vermarkten, was aber doch dann noch nicht gegen die Politik spricht.
Nein, aber dass natürlich Menschen, die eine Politik machen, von der sie überzeugt sind, von der Bevölkerung dann im Gegenzug signalisiert bekommen, es ist uns vollkommen egal und in den Umfragen geht ja immer weiter runter, das kann es ja auch nicht sein.
Nein, dass die SPD da ein Problem hat, ist doch gebe ich doch sofort zu. Aber trotzdem würde ich auf diesen sehr konservativen Standpunkt beharren. Erst muss man doch überlegen, was ist richtig politisch. Und dann muss man überlegen, wie finde ich eine Mehrheit. Wenn man es andersrum tut und sagt, wo liegt die Mehrheit und danach mache ich die Politik, dann macht man es meiner Meinung nach verkehrt herum.
Die Mehrheit ist jetzt zustande gekommen insofern, dass es dieses neue Duo gibt. Was bedeutet das für Olaf Scholz, dass er im Laufe dieser Woche zurücktreten wird?
Er sendet Signale, dass er das nicht plant, was ich erstaunlich finde, weil eigentlich müsste er schon längst zurückgetreten sein. Er hätte das schon Sonntagabend machen müssen, weil der Mann ist Vizekanzler Deutschlands, der Mann ist Finanzminister und jetzt hat ihm seine eigene Partei ein Votum gegeben, wir wollen deine Person nicht, man muss es leider so hart sagen, und wir wollen deine Politik nicht. Und es ist ja so, wofür Borjans Esken stehen, ist das Gegenteil von dem, wovon Scholz steht. Scholz hat gesagt, wir machen die schwarze Null weiter, wir machen daraus eine rote Null, Haushaltskonsolidierung ist ein sozialdemokratisches Projekt. Und Borjans Esken sagen, das ist alles Mist, wir machen das Gegenteil.
Wenn wir über die CDU sprechen, also über die Partei, über die Sie besonders intensiv geforscht und geschrieben haben. Die Süddeutsche Zeitung hat nach dem letzten Parteitag geschrieben, es gibt eine Überlebende, einen Verlierer und einen Gewinner. Hat die SZ recht?
Ich glaube, in dem Fall haben sie recht, weil Frau Kamm-Karrenbauer ist die Überlebende. Die ist nicht die Siegerin dieses Parteitages geworden, sondern sie hat es einfach geschafft, sich sozusagen in die nächste Runde eines Kampfes zu retten.
Ja, was ist mit dem Verlierer eindeutig, Herr Merz?
Ja, Friedrich Merz hat etwas getan, was eigentlich das Gegenteil von dem ist, was Angela Merkel viele Jahre erfolgreich getan hat, nämlich er hat Erwartungsmanagement falsch betrieben. Bei Frau Merkel war es immer so, egal was anstand, vorher wurde gesagt, kann gar nichts werden. Also ich kann mich an zahlreiche EU-Gipfel erinnern, wo wir vorher aus dem Kanzleramt gebrieft wurden, ganz schwierig und wenn der Kontinent nicht auseinanderfliege, dann ist es schon ein Erfolg und dann das Kleinste, was erreicht wurde, war ein Riesenerfolg. Merz hat es genau umgekehrt gemacht, er hat vorher durchblicken lassen, er will eine große Rede halten, das wird ganz wichtig und bei diesen Erwartungen konnte er eigentlich nur enttäuschen und er hat dann enttäuscht.
Und dann kommt vielleicht noch dazu, dass er Fundamentalkritik außerhalb eines Parteitages übt und im Parteitag nach der Rede von Kramp-Karrenbauer aufsteht und artig auch minutenlang klatscht.
Naja, nun, um fair zu sein, muss man sagen, seine Fundamentalkritik, die ja in dem Wort grottenschlecht gipfelte, bezog sich ja explizit nicht auf Kramp-Karrenbauer, sondern auf Frau Merkel und ihre Bundesregierung. Also Merz könnte für sich sagen, ich habe ja Merkel kritisiert und deshalb kann ich ja für Kramp-Karrenbauer klatschen.
Kramp-Karrenbauer ist Mitglied der Bundesregierung und die Vorsitzende der größten Regierungspartei.
Ja, Sie haben recht, das hat ja auch nicht geklappt, das so auseinanderzuhalten, wie sich Merz das gedacht hat. Aber so hat er sich's halt gedacht.
wenn er sich so gedacht hat.
Sie unterstellen, dass er gar nicht
ich unterstelle gar nichts.
So weit würde ich nicht gehen, aber ich glaube schon, und das ist interessant, dass es ein Mensch ist, der stärker seinen Impulsen vertraut und auch von seinen Impulsen getrieben ist, als Merkel zum Beispiel.
Und dann gibt es einen Gewinner, der sich auf wundersame Art und Weise im letzten Jahr komplett neu erfunden hat. Der Mann kommt aus Nürnberg und regiert in München.
Ja, Markus Söder war tatsächlich der Star des CDU-Parteitages, das muss man so sagen, obwohl er lustigerweise fast die gleiche Rede gehalten hat wie auf dem CSU-Parteitag, die bei der CDU nur viel besser ankam.
Die Heute-Show hat es gegeneinander geschnitten.
Ja, also wer schrieb das die Tage auch über die SPD? Ob Figuren strahlen, hängt auch davon ab, wie düster der Hintergrund ist.
Okay. Wird es, hat er Chancen? Oder wenn er Chancen hätte, wollte er das überhaupt werden, Kanzlerkandidat?
Also ich persönlich glaube, dass Politiker, die sich auf dieser Ebene bewegen und so viel Lebenszeit in Sitzungen und Intrigen verschwendet haben, alle heimlich davon träumen, Kanzler zu werden. Ja. Andererseits ist, glaube ich, Söder klug genug zu wissen, dass er erstmal seine Macht in Bayern konsolidieren muss und dass er, wenn es in Berlin nicht so gut läuft, mit seiner bürgerlichen Münchner Koalition ganz gut dasteht.
Politischer Journalist des Jahres, ich glaube 2017, den Titel haben Sie gekriegt, für das Flüchtlingsbuch, das Sie damals geschrieben haben, korrekt?
Ich weiß gar nicht, ich glaube, das war nicht für ein Buch, das war nur so allgemein.
Ah, okay, dann
weiß
haben
ich
Sie
aber gar nicht.
Den Medienpreis des Deutschen Bundestages.
Das war für ein Kapitel aus diesem Buch, das wir in der WAMS vorab gedruckt hatten.
Für ein Kapitel?
Ja, das wird immer für einen Text vergeben und wir hatten das ein Kapitel aus meinem Buch als Vorabdruck in der WAMS.
Welches Kapitel war das?
Und? Das war das Kapitel über die ausgefallene Grenzschließung,
als
sich eine Woche nachdem diese erste Welle aus Ungarn kam, gab es im Innenministerium eine Sitzung, wo offen debattiert wurde, können wir zurückweisen oder nicht zurückweisen.
Ja.
Und die habe ich nacherzählt und auch erzählt, dass an der Grenze krasserweise schon alles vorbereitet war. Also die Bundespolizei hatte schon alles, was man so braucht an Material für diese Grenzschließung oder eigentlich hieß es Grenzkontrolle, aber mit Zurückweisung von einzelnen Leuten schon vorbereitet und war dann ganz erstaunt, als der Befehl kam, nicht machen.
Okay, die Gründe für diesen Befehl nicht zu machen waren?
Na, es ist der Befehl nicht gegeben worden für diese Zurückweisung, der übrigens schon vorlag, der lag materiell vor, der musste nochmal geändert werden, weil man die Entscheidung nicht getroffen hat. Also der entscheidende Politiker war der Innenminister, der die Sitzung leitete und der hat nach Rücksprache mit den Polizeiführern und mit seinen leitenden Beamten davon Abstand genommen, diesen Befehl zu geben, hatte zwischendurch auch mit der Bundeskanzlerin und anderen Politikern aus der Großen Koalition telefoniert und keiner hat diese Entscheidung getroffen.
Weil man Angst hatte, dass es ganz unschöne Fernsehbilder gibt?
In der Diskussion, die dazu geführt hat, dass diese Entscheidung nicht getroffen wurde, haben die Bilder in der Tat eine Rolle gespielt und eine weitere Rolle hat gespielt, dass man sich nicht sicher war, wie die rechtliche Lage ist.
Stimmt eigentlich die Geschichte, wenn wir gerade dabei sind, dass Merkel versucht hat, Seehofer als CSU-Chef damals zu erreichen und ihn nicht erreicht hat?
Ja, das war allerdings eine Woche vorher. Das war in dieser Nacht vom 4. auf den 5. September 2015, als diese Menschen aus Ungarn kamen. Damals hat Angela Merkel vermittelt über den österreichischen Bundeskanzler Werner Faymann einer Bitte von Viktor Orban, dem Ungarn, entsprochen und hat sich bei ihren Koalitionspartnern rückversichert. Und die SPD hat sie erreicht und Seehofer hat sie nicht erreicht. Seehofer war in seinem Ferienhaus in Schamhaupten und hat ihre Anrufe und ihre SMS nicht entgegengenommen.
Hinterher ist man immer klüger, gleichwohl hat es natürlich infolge dieser Flüchtlingskrise massive Kritik auch am Verhalten und am Krisenmanagement der Bundesregierung gegeben. Gibt es oder gab es aus Ihrer Sicht einen Kardinalfehler, der gemacht wurde?
Ja, das hängt natürlich davon ab, welchen politischen Standpunkt Sie selber einnehmen, ob Sie dann die Politik richtig oder falsch finden. Aber um Ihnen da in der Entscheidung zu helfen, ich glaube, was man sagen kann, ist, dass das, was passiert ist 2015 bis 2016, dass so viele Menschen gekommen sind, auch teilweise ja sogar ohne registriert zu werden, über die Grenze zu kommen, das war nicht geplant. Also es ist keine geplante Politik gewesen, sondern es war eine Ereigniskette, wo man irgendwann als Regierung die Kontrolle verloren hat.
Hat man daraus gelernt, dass sowas für die Zukunft, falls es wieder mal eine Flüchtlingswelle geben sollte, nicht mehr passieren wird?
In den vergangenen Jahren bin ich diese Frage öfter gestellt worden und habe sie immer mit Ja beantwortet. Ich bin mir jetzt aber gar nicht mehr sicher.
Warum?
Ich dachte nämlich, dass die Bundesregierung, die Akteure daraus gelernt haben, das besser beobachten und da auch ruhigere Entscheidungen treffen. Wenn ich mir aber ansehe, wie zum Beispiel Horst Seehofer jetzt ein Gesetz gemacht hat, wie er Menschen aus privater Seenotrettung Gerettete in Europa verteilen will. Das war wieder mit heißer Nadel gestrickt. Das war wieder nicht mit den europäischen Partnern abgesprochen. Das war aus meiner Perspektive nicht durchdacht.
Geboren in Essen, aufgewachsen in Wanne-Eickel. Was müssen wir über Wanne-Eickel wissen?
Wanne-Eickel ist Kernruhrgebiet, und nicht gerade wunderschön, aber wundervolle Menschen. Die Leute sind total nett da. Ich bin da zum Studieren weggegangen, aber nicht, weil ich es schrecklich gefunden hätte, sondern weil ich was anderes sehen wollte.
Studiert haben Sie in Leipzig?
In Leipzig,
warum?
Ja, das war in den 90er Jahren noch das große andere. Und ich hatte so einen Geschichtslehrer, der hat uns erzählt, in Amerika war es immer so, die Leute mussten mit dem Planwagen nach Westen ziehen, um was zu erleben. Young Men Go West. Und dann hat er uns gesagt, für euch muss es heißen Young Men Go East. Ja. Das habe ich dann gemacht.
War es die richtige Entscheidung?
Unbedingt. Also Leipzig in den 90ern war ein Traum, alles neu, für Journalismus, super Geschichten, herrliche Stadt. Hab da auch meine Frau kennengelernt. Wäre da nie weggezogen, wenn es da Jobs gegeben hätte.
Und Sie haben damals auch geglaubt, dass dieser Satz von Willy Brandt, es wird zusammenwachsen, was zusammengehört, dann sich auch schnell in die Realität umsetzen lässt?
Dass das deutsche Volk tatsächlich zusammengehört, habe ich immer geglaubt. Und das ist auch so. Also es waren zwei Staaten, aber es war immer ein Land. Und ich meine, ich bin mit einer Ostdeutschen verheiratet. Ich habe drei gemischte Kinder. Ich habe sozusagen eine gemischte Familie. Natürlich sind wir nicht alle gleich, aber es gibt ja auch in Deutschland Katholiken und Evangelische. Es gibt Nord und Süd. Jetzt gibt es eben auch Ost und West.
Haben Sie, was Ihre Frau angeht, da auch kulturell im privaten Bereich kulturelle Unterschiede feststellen
können? Ja, natürlich, selbstverständlich nur.
Zum Beispiel?
Das Interessante ist, dass es im Osten so eine gewisse Verzögerung gibt. Das ist immer ganz witzig, wenn meine Frau meine Mutter trifft, die ja nun einer ganz anderen Generation angehört, scheinen sie Erlebnisse zu teilen. Also zum Beispiel so profane Sachen wie, es gab nur drei Sorten Eis. Oder auch gutes deutsches Essen, weil diese Wende ins mediterrane Essen kam natürlich im Osten an breiter Front erst 89. Okay. Also meine Frau ist noch mit Sauerbraten aufgewachsen.
Eine Wende gab es dann auch in Ihrem ganz persönlichen beruflichen Leben insofern, als Sie erst bei der Taz waren, also ziemlich weit links, und dann zur Welt gegangen sind, also ziemlich weit rechts. Warum dieser Spagat?
Ja, da haben Sie jetzt aber zwei Sachen unterschlagen, weil noch davor war ich beim Leipziger Kreuzer. Und das ist ein politisches Magazin, ein Stadtmagazin, das letzte Überbleibsel ist der Presse des Neuen Forums.
Okay.
Also da habe ich sozusagen meine ersten Spuren verdient. Dann kam ich zur Taz. Das war wahnsinnig nett, eine ganz tolle Ausbildung. Und dann war ich bei Vanity Fair, dieser amerikanischen Zeitschrift, die einen deutschen Ableger versuchte und mit großem Aplomb scheiterte.
Okay.
Und dann erst kam ich zur Welt. Bin da eigentlich aber sehr glücklich.
Ja, aber nochmal der Spagat, Taz erst und dann mit der Zwischenstation dann die Welt.
Ganz großer Irrtum, dass von der Taz oder sagen wir von der Linken zur liberal-konservativen Welt kein Weg führte. Im Gegenteil, der Mann, der mich bei der Welt angeworben hat, Thomas Schmidt, war früher ein Mensch, der in Frankfurt war, in der Umgebung von Joschka Fischer, von Daniel Cohn-Bendit, der ein 68er, ein Linker war. Damals bei der Welt gab es Mariam Lau, die aus 68er Hochadel abstammt.
Ja, die dann zur Zeit gegangen ist.
Ja, und Andrea Seibel von der Taz war bei der, eine Menge Leute waren bei der Welt, die aus der linken Szene einmal kamen und da mehr dem entwachsen waren, als sie damit gebrochen
hätten. Gibt's die noch bei der Welt oder sind die alle geflüchtet?
Nein, warum denn? Warum sollen die denn geflüchtet sein? Also Thomas Schmidt war dann ja sogar unser Herausgeber, ist jetzt im Ruhestand, aber schreibt immer noch für uns. Nein, nein, wieso denn?
Alles gut.
Wir haben doch immer mehr. Also schauen Sie, Dennis Yücel von der Taz kam auch neulich. Also ich war nicht der Letzte. Machen Sie sich keine Sorgen, der Strom fließt.
Es hat noch einen Parteitag gegeben oder es hat einen Parteitag gegeben, jetzt am Wochenende in Braunschweig. Die AfD hat ihr Führungspersonal zumindest zum Teil neu sortiert. Wie bewerten Sie die Ergebnisse?
Da ist etwas gelungen, was der AfD vorher nicht gelungen ist, nämlich ein halbwegs regulärer Übergang. Also Alexander Gauland ist ja aus der operativen Verantwortung ausgeschieden, er ist Ehrenvorsitzender geworden und er hat neue Leute installiert, die er wollte. Mhm. Und das ist etwas, was die AfD vorher so nicht geschafft hat. Und ich glaube, darauf müssen wir uns alle einstellen, dass das, was die AfD bisher ausgemacht hat, dieses chaotische, destruktive, wo Gauland immer selber sagte, gäriger Haufen, das legt sich langsam.
Dann gucken wir uns diesen neuen Co-Vorsitzenden an, Tino Chrupalla, ein Malermeister aus Sachsen. Was müssen wir sonst über den wissen?
Ja, in der AfD gibt es ja diese Flügellogik. Da gibt es eine Gruppe, die heißt der Flügel. Das sind die Leute, die ganz weit rechts stehen.
Völkisch rechtsnational.
Ja, und dann gibt es die Leute auf der anderen Seite, die die Idee einer bürgerlichen AfD haben. Und der Herr Kupala ist kein Teil eines dieser beiden Flügel, hatte aber den Segen dieses ganz rechten Flügel. Und der hat ihn in dieses Amt gebracht.
Und wenn man sich die Wahlergebnisse ansonsten an diesem Wochenende in Braunschweig angeht, kann man zu dem Ergebnis kommen, dass ohne diesen rechtsnationalen völkischen Flügel in der AfD nichts geht?
Ja, das ist so. Das ist auf jeden Fall so. Der ist auch deutlich gestärkt durch die Wahlen im Osten. In der AfD, das wissen vielleicht nicht alle Hörer, ist die interessante Situation, dass der Großteil der Mitgliedschaft aus dem Westen ist. Die besseren Wahlergebnisse werden aber im Osten geholt. Und deshalb haben die Ossis die Idee, dass sie mehr Repräsentanz brauchten in der Führung, was allerdings eine klassische Idee ist. Das hätten andere Parteien auch so gehandhabt und das haben sie jetzt auf diesem Parteitag bekommen.
Die AfD ist eine demokratisch gewählte Partei. Ist sie aus Ihrer Sicht auch eine demokratische Partei?
Naja, das, ehrlich gesagt, die Frage stellen heißt sie beantworten, weil in unserem System können Parteien antreten, wenn sie die Kriterien erfüllen, dass sie mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung keine Probleme haben. Und da ist die Instanz, die das entscheidet, notfalls das Bundesverfassungsgericht oder der Verfassungsschutz.
Auf der anderen Seite, die NPD saß in früheren Jahren auch mal in Landtagen und es gäbe, glaube ich, niemanden, der die NPD für eine demokratische Partei hielte.
Na, ich würde vorschlagen, dass wir uns von der bei dem Wort demokratisch mitschwingenden positiven Wertung lösen. In Deutschland sind schon ganz schreckliche Menschen demokratisch gewählt worden. Und bei der NPD gab es ja ein Verbotsverfahren.
Ein doppeltes Verbotsverfahren.
Das gibt es bei der AfD nicht. Es gibt den SPD-Politiker Johannes Kahrs, der das immer wieder vorschlägt. Wir haben ihm neulich eine Reporterin geschickt, dass er das mal erklären soll, wie er sich das vorstellt. Das konnte er nicht, weil ich glaube, dass man sich auf diesem Wege der AfD nicht wird entledigen können.
Welche Perspektive sehen Sie die AfD auch unter diesen veränderten, nicht nur deutschen, sondern europäisch globalen Bedingungen?
Wir hatten in Deutschland ja lange keinen Rechtspopulismus und da waren wir in Europa mit alleine. Jetzt haben wir einen, also so kann man das als Normalisierung beschreiben, wobei es natürlich eine relative Normalisierung ist, weil wir ja kein normales Land sind mit unserer Vergangenheit. Also ich persönlich hätte auch gut ein Parteiensystem ertragen ohne eine Partei rechts von der Union. Die Union hat leider diese Position aufgemacht und jetzt ist die AfD da und ich glaube, die wird auch bleiben.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Robin Alexander, der in Berlin lebt, in Berlin arbeitet, für die Tageszeitung Die Welt, den Berliner Politikbetrieb beobachtet und ich weiß nicht, wie viele Artikel über Frau Merkel schon geschrieben hat.
Oh, weiß ich auch nicht, aber bestimmt über 1000. Und auch noch ein Buch.
In erster Linie über die Flüchtlingskrise, wobei natürlich Frau Merkel eine der Hauptfiguren dieser Flüchtlingskrise logischerweise war. Wie gut glauben Sie, Frau Merkel zu kennen, wenn es darum geht, nicht privat, sondern wie sie politisch tickt?
Na, das glaube ich, habe ich schon drauf, weil ja, wie gesagt, ich beobachte die ja seit mindestens 10 Jahren intensiv und da glaube ich, also sie überrascht einen immer wieder, aber so ein Gespür, was jemand als nächstes tut, hat man dann schon.
Wann hat sie beispielsweise richtig überrascht?
Naja, zum Beispiel das große Ereignis 2015, als die vielen Flüchtlinge kamen. Wenn sie da eine Woche vorher 10 Menschen im politischen Berlin gefragt hätten, dann hätten ihnen mindestens 9, eher 10 gesagt, das passiert niemals.
Okay, und es ist doch passiert.
Und es ist doch passiert.
Nach Fukushima hat sie die Atomkraft beerdigt, sehr schnell. Auch relativ überraschend für sie damals.
Ja, das war auch überraschend. Ich persönlich glaube auch, dass Frau Merkel immer noch nicht glaubt, dass unsere Atomkraftwerke eine Gefahr sind. Also sie hatte ja immer einen wissenschaftlichen Angang. Sie ist ja Physikerin und sie hat diese sehr westdeutsch geprägte apokalyptische Grundfurcht vor dem GAU, also der ja durch so Kinderbücher von Gudrun Pausewang bei uns in ganzen Generationen eingepflanzt ist, der hat sie nie erreicht. Das hat sie immer gewundert, dass die Wessis so ticken.
Warum hat sie dann so entschieden?
Na, ich glaube, sie hat einfach Angst gehabt, dass die Macht verloren geht. Sie hat Angst gehabt, die hatten ja gerade erst die Laufzeiten für die AKWs damals verlängert. Mhm. Hier im Baden-Württemberg hatte Herr Mappus einen Energiekonzern zurückgekauft. Also man hatte gerade das Gegenteil getan. Und ich glaube, Frau Merkel, aber nicht nur Frau Merkel, sondern auch andere in der CDU haben Angst gehabt, dass eine Stimmung sie wegspült. Mhm. Und dann sind sie lieber auf der Stimmung gesurft.
Aktuell scheint es so zu sein, von außen betrachtet, dass Frau Merkel sich aus ihrer Partei ein Stück weit verabschiedet hat, dass sie sich aus der Innenpolitik verabschiedet hat und eigentlich jetzt guckt, dass die Koalition hält und ihr Bild in den Geschichtsbüchern keine Kratzer bekommt. Wäre das eine zutreffende Beschreibung?
Das würde mir zu weit gehen. Also sie hat aufgehört, direkt in ihre Partei zu wirken, aber sie nimmt natürlich an den Sitzungen teil. Sie stimmt sich auch mit Frau Kramp-Karrenbauer ab. Also sie hat das ist nicht so, dass sie das nicht interessiert. Tatsächlich legt sie einen Schwerpunkt auf die internationale Politik und auf Sachen, die wir gar nicht sehen. Zum Beispiel, oder die wir vielleicht nicht alle sehen. Zum Beispiel gab es neulich eine Annäherung zwischen Mazedonien und Griechenland, wo sich sogar Mazedonien als Staat umbenannt hat, weil nämlich Griechenland auch eine Provinz hat, die Mazedonien heißt. Und das war ein wirklich wichtiger Schritt für Europa, wo Merkel hinter den Kulissen ganz viel dabei war.
Ist aber jetzt nicht das große internationale Kino.
Ja, aber ehrlich gesagt, auf dem Balkan zum Frieden wirken ist nicht kleines Karo. Also das ist schon ein interessanter Punkt. Und das war jetzt nur ein Beispiel. Also sie verlagert ihr Wirken schon sehr auf die internationale Bühne.
Eins noch ganz kurz. Kommt sie in ihrer Restlaufzeit nochmal mit Macron zusammen?
Na, die beiden müssen zusammenkommen. Also die führenden Figuren in Deutschland, Frankreich, müssen zusammenarbeiten. Aber tatsächlich ist Macron gerade auf einem Trip, dass er sehr alleine sehr scharfe Ansagen macht.
Wie gut sind Sie als Prophet, Herr Alexander?
Grauenvoll. Ich dachte, der Brexit findet nicht statt. Ich dachte, dass Donald Trump nicht gewinnt. Ich dachte, dass Lindner nicht aus Jamaika aussteigt. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hätte ich, glaube ich, auch eher auf Olaf Scholz gesetzt, am Wochenende als neuer SPD-Vorsitzender. Also wenn ich ein Kompass bin, dann bin ich einer, der ständig nach Süden zeigt.
Dann wäre es doch gut, wenn bei allen Fragen, die ich jetzt stelle, Sie das Gegenteil dessen sagen, was Sie meinen. Okay, gut. Also jetzt wir nähern uns vorsichtig dem SPD-Parteitag an, bei dem das von den Mitgliedern gewählte Duo bestätigt werden soll. Das wird passieren.
Na, wenn das nicht passiert, dann also das wäre ja ein Witz. Die Partei macht eine Mitgliederbefragung und anschließend wählen die Delegierten die anderen.
Ja.
Also das geht eigentlich nicht. Wobei natürlich man sagen kann, es haben nur die Hälfte der Mitglieder abgestimmt und von denen nur eine klappe Hälfte für Özgen Boyans.
Ja.
Also die haben ja kaum mehr als 100.000 Leute als Stimmen bekommen.
Also nur jeder Vierte ist für sie, 3 von 4 sind entweder gegen sie oder haben keine Meinung.
Ja, oder sahen sich nötig, diese Meinung abzugeben. Ne? Also,
ja.
Gut, aber Mehrheit ist Mehrheit, die sind jetzt gewählt und nein, die müssen jetzt gewählt werden auf dem Parteitag, sonst kann die SPD zumachen.
Es gibt ja jetzt es gab diese martialische Ankündigung, das Koalitionspaket müsse neu aufgeschnürt werden, da müsse nachverhandelt werden. Wird die CDU sich darauf einlassen?
Frau Kramp-Karrenbauer hat heute Morgen, bevor sie nach Afghanistan geflogen ist, eine Telefonschaltkonferenz mit der CDU-Führung gemacht und dort die Parole ausgegeben, keine Neuverhandlung des Koalitionsvertrages.
Ja.
Wenn man sich anguckt, das Wording der neu gewählten SPD-Leute, dann glaube ich, versuchen die schon von dieser Forderung der Neuverhandlung runterzukommen und operieren ja mit dem Wort Update. Update kommt ja aus der Computersprache. Frau Esken ist ja auch Informatikerin und wenn sie ein Update machen, dann ist es ja, etwas wird neu hinzugefügt, etwas wird aktualisiert, aber sie löschen ja das alte Programm nicht.
Okay.
Also man versucht da eine semantische Lösung zu finden, mit der sowohl Frau Esken als auch Frau Kramp-Karrenbauer leben können.
Okay, wann knallt uns die Große Koalition um die Ohren?
Wenn ich das wüsste, könnte ich auch meinen Weihnachtsurlaub sicherer planen.
Okay.
Aber ich glaube, man muss da weiter wach halten.
Einfach. Also jetzt angenommen, sie platzt, diese Koalition. Wird es dann Neuwahlen geben? Wird es eine Minderheitsregierung geben? Wird es Jamaika geben? Oder sagen die Grünen in so einem Fall, nö, dann wollen wir neu gewählt haben?
Also Frau Merkel hat in den vergangenen Monaten immer hinter den Kulissen gesagt, wenn die GroKo platzt, gibt es Neuwahlen.
Mhm.
Das war natürlich aber auch pädagogisch drohend gesprochen an die SPD-Fraktion. Macht da keinen Unsinn, sonst verliert ihr vielleicht eure Mandate. Jetzt die Frage, könnte es tatsächlich passieren, wenn die SPD nicht mehr mitmacht, was kann die SPD tun? Die SPD kann Frau Merkel bitten, dass die Minister zurückgezogen werden. Dann müsste Frau Merkel diese Bitte weitertragen an den Bundespräsidenten.
Ja.
Dann hätte die SPD keine Minister mehr. Aber es gäbe ja noch eine Kanzlerin, die könnte also theoretisch die Posten nachbesetzen oder einfach das Portfolio verteilen, dass zum Beispiel Herr Altmaier als Wirtschaftsminister die Finanzen einfach mitmacht, wenn Herr Scholz weg ist. Dann hätte man ein reines Unionskabinett, das noch ein bisschen weitermachen könnte, weil der Bundeshaushalt ist schon verabschiedet, letzte Woche. Da könnte die Union also mal zeigen, wie läuft es eigentlich, wenn wir es alleine machen.
Spannende Zeiten in jedem Fall. Ganz kurz, wer tritt für die CDU an? Als Kanzlerkandidat oder Kandidatin?
Das hängt davon ab, wann die Wahl ist.
Wer tritt für die SPD an?
Die Frage ist, ob überhaupt noch jemand antritt. Herr Borjans hat ja zwischendurch schon gesagt, es wäre keine gute Idee, man sollte ohne Kanzlerkandidaten antreten. Tja.
Wir werden sehen. Und bei den Grünen, Habeck oder Baerbock?
Ich persönlich glaube immer noch, dass sie sich am Ende für einen Habeck entscheiden, aber das steht auch noch aus.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Dankeschön auch.
Eins gehört. SWR1.